Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 56 mit Jan Troczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche heute auch wieder über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner, dem Infektiologen und Pandemiebeauftragten am Münchner Klinikum rechts der Isar. Ich grüße Sie, Herr Spinner.
Hallo, Frau Troczynski. Ich grüße Sie.
Herr Spinner, heute haben wir einen echten Klassiker im Programm, das Thema Masken. Wir haben unendliche Male darüber gesprochen. Es wurde unendlich viel darüber diskutiert. Wir wissen, dass Masken wirken. Das zeigte sich in vielen Studien. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die in diesen Tagen rausgekommen ist und die uns nochmal nahegelegt hat. Eine Infektion wird tatsächlich zu einem großen Teil verhindert, wenn ein Gegenüber Maske trägt. Erklären Sie uns, was haben die Kollegen herausgefunden?
Ja, die Kollegen, die ihre Arbeit im Journal of Infectious Diseases veröffentlicht haben, haben in Iowa den Einfluss von Mund-Nasen-Bedeckungen, also Masken im Kontext von SARS-CoV-2 untersucht. Und dabei ging es im Wesentlichen um die sogenannte Secondary Attack Rates, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Mensch nach Kontakt mit einem SARS-CoV-2-Infizierten selbst mit dem Erreger infiziert. Und wenig verwunderlich lässt sich auch in dieser Arbeit dann robust zeigen, dass der Maskengebrauch bei beiden Personen das Risiko von etwa 25 auf 13% reduziert, aber trotz Maskengebrauch das Risiko mit längerer Kontaktzeit, vor allem im Innenraum, dann dennoch mit einem relevanten Infektionsrisiko verbunden ist. Die Studie wurde übrigens durchgeführt, um der Frage nachzugehen, ob man, wenn beide Menschen Masken getragen haben, vielleicht auf die Quarantäne verzichten kann. Und eigentlich zeigt sich sehr schön, dass obwohl Masken das Risiko relevant reduzieren, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, das Risiko dennoch immer noch so hoch ist, dass eine Selbstisolation bzw. Quarantäne durchaus sinnvoll ist.
Das ist interessant für Menschen, die ja im Haushalten einen Corona-Infizierten haben. Gerade bei Omikron ist das jetzt ja sehr häufig passiert. Das heißt, auch innerhalb einer Familie, innerhalb eines Haushalts macht es dann durchaus Sinn, den Infizierten, die Infizierte eben, wenn es möglich ist, zu isolieren und trotzdem aber auch noch, wenn gleiche Räume benutzt werden, eben auch Maske zu tragen.
Ja, in jedem Fall. Man muss sich ja darüber immer im Klaren sein und wir haben das die letzten 2 Jahre auch immer so besprochen. Es braucht verschiedene Maßnahmen, um das Risiko zu reduzieren, wenn man SARS-CoV-2-Infektionen verhindern will. Masken sind eine der einfachsten und wirksamsten und diese Studie zeigt auch ganz klar, dass die Maske das Risiko deutlich reduziert, aber eben nicht auf null. Wir wissen, dass FFP2-Masken, wenn korrekt getragen, besser schützen als medizinische oder Community-Masks. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass mit längerem Aufenthalt im Innenraum, insbesondere bei medizinischen Masken, nicht so sehr bei FFP2-Masken, das Risiko einer Infektion dann dennoch ansteigt. Und das Allerentscheidendste ist aus meiner Sicht nach wie vor, dass die Masken korrekt getragen werden.
Jetzt sehen wir in vielen Ländern, dass die Maßnahmen aufgehoben werden. Zuletzt in Frankreich. Dort wird die Maskenpflicht jetzt aufgehoben. Aber es gibt Ausnahmen. Busse, Bahnen, Flugzeuge. Wir haben darüber letzte Woche schon mal gesprochen. Aber auch diese aktuelle Studie zeigt uns, es könnte Orte geben, wo das Maskentragen weiterhin sinnvoll ist. Öffentliche Verkehrsmittel, Großveranstaltungen, Supermärkte. Wie sehen Sie das, Herr Spinner? Müssen wir wirklich bestimmte Bereiche weiterhin durch Maskentragen schützen?
Der entscheidende Unterschied zu Beginn der Pandemie ist, dass die Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung deutlich gestiegen ist. Das heißt, es sind sehr viele Menschen infiziert gewesen oder also damit genesen oder geimpft worden, sodass der SARS-CoV-2-Erreger kein vollkommen unvorbereitetes Immunsystem mehr trifft. Das heißt eben auch, dass in der Mehrheit der Menschen unser Immunsystem schwere SARS-CoV-2-Infektionen die Aufnahme ins Krankenhaus verhindern können. Damit werden auch in Zukunft Masken eine eher untergeordnete Rolle spielen. Denn es kommt ja nicht darauf an, SARS-CoV-2-Infektionen zu verhindern. Wir hatten auch zuvor, also vor der Covid-19-Pandemie, immer wieder im Winter Häufung von Atemwegserkrankungen. Und das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. SARS-CoV-2 wird sich hier einreihen und wir werden mit diesem Erreger genauso wie der echten Virusgrippe oder vielen anderen konfrontiert bleiben. Aber gerade dort, wo Menschen noch nicht ausreichend gut geschützt oder schützbar sind, gerade dort, wo es uns darauf ankommt, eine Infektionszahl in höherer Größenordnung, also viele Menschen auf einem Raum, zu verhindern. Dort werden Masken auch in Zukunft eine große Rolle spielen können. Und Sie dürfen nicht vergessen, nach wie vor sind viele Kliniken noch mit SARS-CoV-2-Infizierten belegt. Es müssen also ganz erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um sowohl Covid-19-Erkrankungen zu behandeln, als auch zu verhindern, dass in den Kliniken, wo es ja gerade viele Menschen gibt, die chronisch krank sind und besonders gefährdet sind, zu Ausbrüchen kommt. Und auch bei uns im Klinikum rechts der Isar ist nach wie vor jedes 10. Bett mit einem SARS-CoV-2-Infizierten oder einer SARS-CoV-2-Infizierten belegt.
Und wir sehen jetzt, dass die Omikron-Variante es tatsächlich in sich hat. Wir wissen ja, es gibt zwei Subtypen, BA1 und BA2. Und wir haben jetzt aktuelle neue Daten aus Dänemark gesehen, die zeigen, jemand, der BA1 infiziert war, kann sich reinfizieren mit BA2. Und das innerhalb einer recht kurzen Zeitspanne. Der STIKO-Chef Thomas Mertens hat letzte Woche in den Medien gesagt, BA2 könnte beunruhigend werden. Da bezieht er sich wohl auch auf diese Daten. Wie beunruhigt sind Sie denn, Herr Spinner, ob dieser Neuigkeiten?
Ja, also ich glaube, wir wussten auch zuvor, dass Reinfektionen möglich sind. Wir hatten das zuletzt bei Delta-genesenen Kindern, die sich in kurzer Zeit erneut Omikron reinfiziert hatten, in einer Größenordnung gesehen, die durchaus erwartbar war. Und auch in der jetzt von Ihnen angesprochenen Arbeit, einer Studie aus dem Staten Serum Institut in Dänemark, die sich im Wesentlichen mit BA2-Reinfektionen nach BA1, also Omikron-Infektionen, beschäftigt hat, kommt zum Schluss, Reinfektionen sind möglich, aber sie sind selten. Denn es wurden 187 Reinfektionsfälle mit BA2-Reinfektionen bei BA1 genesen aus 1,8 Millionen Infektionsfälle Ende 2021 bis Anfang 2022 identifiziert. Davon war die überwiegende Mehrheit der Fälle, insbesondere bei jüngeren und nicht geimpften, also zum Teil noch im Kindesalter befindlichen Menschen. Und das bestärkt aus meiner Sicht, was wir eben besprochen hatten. Die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung ist deutlich angestiegen. Natürlich kann man sich mit SARS-CoV-2 reinfizieren. Wir hatten dies ganz am Anfang mit dem Wildtyp gesehen, als die anderen Varianten Alpha, Beta, Delta, Gamma und andere hinzukamen. Wir sehen jetzt mit Omikron eine Variante, die mit sogenannter Immunflucht, Immunevasion assoziiert ist, dass eine Reinfektion möglich ist. Auf der anderen Seite hatten wir letzte Woche aber auch besprochen, dass genesen Geimpfte, also hybridimmune Menschen, sehr, sehr viel robuster vor Reinfektionen geschützt sind, auch noch nach über einem Jahr. Insofern, ja, BA2 ist leichter übertragbar, aber BA2 liefert derzeit keine Hinweise darauf, dass es mit schwereren Erkrankungsverläufen als BA1 assoziiert wäre. Es gibt keine Hinweise darauf, dass BA2 bei den neutralisierenden Antikörpern, die wir im Moment auch zur Therapie nutzen, zu völligem Wirkungsverlust führen. Und die alleinige Reinfektion bedeutet deshalb nicht unbedingt, dass wir besorgt sein müssen.
Im letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, da hatte BA2 fast 25% der Infektionen ausgemacht. Es könnte sein, dass BA2 irgendwann übernehmen wird, also der dominante Omikron-Typus wird. Auch das ist dann aber im Grunde nicht weiter besorgniserregend und wird an der aktuellen Lage auch nicht wirklich etwas ändern aus Ihrer Sicht?
Auch bei uns in unseren eigenen Patientenkollektiven sehen wir im Moment 25% Anteil an BA2-Infektionen. Das bedeutet, jeder vierte Patient, jede vierte Patientin ist BA2 und nicht mehr Omikron BA1 infiziert. Tatsächlich ändert dies aus meiner Sicht am Verlauf jetzt derzeit nicht unbedingt etwas. Wir sehen im Moment eher rückläufige Fallzahlen, obwohl bereits jeder vierte Fall ein BA2-Fall in der Bundesrepublik sein könnte. Natürlich ist BA2 offensichtlich noch einmal mit einem Vermehrungsvorteil ausgestattet, sodass sich auch gegen BA1 durchsetzen kann. Aber das alleine ändert jetzt aus meiner Sicht an der derzeitigen Situation nichts. Denn ich will es noch einmal betonen, es geht uns heute nicht mehr so sehr darum, jede Infektion zu verhindern. Es muss jetzt darum gehen, die Erkrankungsgruppen zu identifizieren, die durch Impfungen oder Genesung nicht ausreichend geschützt sind, die also gefährdet sind von schweren Verläufen. Und da, das stand heute auch eine Neuigkeit, mit heute ist für die Menschen, die auf aktive Schutzimpfungen nicht ansprechen, die sogenannte passive Impfung, also die vorbeugende Gabe neutralisierender Antikörper möglich, weil in Deutschland ein entsprechendes Präparat zur Verfügung steht.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Es zeigt uns ja die Entwicklung hin von BA1 zu BA2, wie variabel und wie wandlungsfähig das Virus ist. Und dazu passt auch eine Entwicklung, die wir dieser Tage aus Großbritannien bekommen. Dort sind 32 Corona-Fälle erfasst worden, bei denen es eine Mischung aus den Varianten Delta und Omikron gegeben hat, also nachgewiesen werden konnte. Wir haben über so etwas schon mal gesprochen, das stellte sich hinterher als vermutlich eher handwerklicher Fehler in einem Labor heraus. Jetzt stellt sich aber doch die Frage, ja, muss man sich sorgen, weil wir jetzt so eine Art Delta-Kron-Variante haben?
Nein, überhaupt nicht. Es ist übrigens nicht ungewöhnlich, dass verschiedene Quasi-Spezies oder Virus-Varianten zur Infektion führen können. Wir hatten dies bislang nicht regelhaft gesehen, weil Omikron offensichtlich so viel infektiöser ist wie Delta. Insofern bleibt immer die Frage, ist die Laboranalyse korrekt? Aber selbst wenn das der Fall ist, ist es möglich, dass verschiedene Virus-Varianten in einem Menschen zur Infektion führen? Wir hatten ja gerade eben auch besprochen, dass man sich mit Varianten reinfizieren kann. Das Gute ist ja zum Glück, dass vor allem geimpft Genesene, aber auch Geimpfte deutlich weniger anfällig sind für SARS-CoV-2-Infektionen und damit auch deutlich weniger für Mischinfektionen. Ich will an der Stelle nochmal ganz deutlich betonen, die Tatsache, dass Omikron im Moment mit einer geringeren Fallschwere assoziiert ist, liegt sehr wahrscheinlich nicht nur an Omikron selbst, sondern es liegt an der gestiegenen Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, es weiß niemand, welche Fallschwere Delta bei der hohen Anzahl geimpfter Menschen aktuell hätte. Das lässt sich medizinisch-wissenschaftlich nicht trennen. Insofern würde jetzt auch eine Mischinfektion aus meiner Sicht derzeit nichts ändern, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht bedeutet, dass Varianten in Zukunft nicht wieder mit einer höheren Fallschwere assoziiert sind. Denn Nebeneigenschaften, die mit leichterer Übertragbarkeit, also Infektiosität einhergehen, gibt es auch die sogenannte Virulenz. Das heißt, das sind krankmachende Faktoren, die ein Virus besitzen kann.
All das bringt uns ja immer wieder zu dem Punkt, dass wir sagen, egal was kommen wird, egal welche Virusmutante noch auf uns wartet, wir sind besser gerüstet, wenn wir in irgendeiner Weise Kontakt hatten mit dem Virus, das heißt am besten geimpft sind. Jetzt stellen wir aber fest, die Impfkampagne, die stagniert momentan. Die Motivation hat deutlich abgenommen in der Bevölkerung. In Apotheken kann inzwischen geimpft werden, da wird aber sehr wenig bisher geimpft. Stand letzte Woche waren das gerade mal 14.000 Impfungen, die da insgesamt gemacht worden sind. Wie geht es Ihnen damit, dass jetzt auch grundsätzlich in Apotheken das gemacht werden kann, Herr Spinner?
Ja, ich glaube, diese Diskussion gab es ja auch im Kontext anderer Impfstoffe sehr häufig. Ich denke, es zeigen sich jetzt Vor- und Nachteile dieses Vorgehens. Zum einen sind die Menschen im Wesentlichen offensichtlich geimpft bei ihren Ärztinnen und Ärzten, beziehungsweise im Kontext Covid auch in Impfzentren geimpft zu werden. Der Bedarf in den Apotheken scheint gar nicht mehr so groß zu sein. Auf der anderen Seite ist natürlich wünschenswert, dass Impfangebote möglichst niederschwellig vorhanden sind. Insofern bin ich persönlich der Überzeugung, alles, was hilft, die Impfquote zu erhöhen, ist gut. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr, sehr hohe Impfquote erreicht. Ich weiß, sie könnte noch höher sein, aber diese Diskussion führen wir seit vielen Wochen. Und ich glaube, es steht ab einem gewissen Punkt jedem selbst frei, ob er sich schützen möchte. Jeder hat die Möglichkeit, sich vor schweren Covid-19-Verläufen durch SARS-CoV-2 zu schützen. Jeder ist zur Impfung eingeladen. Wir müssen auch unbedingt mehr unternehmen, um Risikogruppen noch besser zu erreichen. Aber wir werden auch akzeptieren müssen, dass wir niemals 100% Durchdringung erreichen.
Wenn wir uns die Zahlen noch mal ganz kurz angucken, Stand aktuell ist es so, dass immer noch über 2,3 Millionen Menschen über 60 komplett ungeimpft sind und bei den 18- bis 59-Jährigen 7,7 Millionen Ungeimpfte. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht würde eine Impfpflicht doch helfen oder Sie haben das ja gerade schon angedeutet, müssen wir einfach auch sagen, okay, es wird Menschen geben, die machen es eben nicht. Die sind dann aber für die Folgen eben auch selber verantwortlich. Sprich, ja, wenn es dann eben schwere Verläufe gibt, dann steht es eben in der Verantwortung eines jeden Einzelnen.
Ich glaube, das Leben steht in der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Insofern, wir werden keine Möglichkeit besitzen, auch nicht durch eine Impfpflicht, wirklich 100% Impfabdeckung zu erreichen. Wir sollten Menschen weiter einladen und überzeugen. Aber wer sich nicht überzeugen lassen möchte, dem müssen wir auch die Wahlfreiheit lassen, darauf zu verzichten. Denn das machen wir in der Medizin in Deutschland immer so. Wir haben kein echtes Kausalitätsprinzip. Das heißt, wir behandeln diese Menschen natürlich dann dennoch. Und es gibt inzwischen ja auch therapeutische Optionen, die dann selbst noch nutzbar sind im Infektionsfall. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass noch mehr Menschen von der Sicherheit und Wirksamkeit der Arznei, der Impfstoffe überzeugt werden können. Und ich glaube, dabei kann ja vielleicht auch der seit dieser Woche verfügbare Proteinimpfstoff Nuvaxid vielleicht einen kleinen Beitrag leisten.
Lassen Sie uns noch mal gucken auf das, was man ansonsten dagegen tun kann. Sie haben ja schon angedeutet, wir haben jetzt ein Präparat, was präventiv quasi gegeben werden kann für all diejenigen, die sich tatsächlich nicht impfen lassen können. Monoklonale Antikörper. Erklären Sie uns noch mal, Herr Spinner, wie funktioniert das dann genau?
Also typischerweise würde die Bildung von eigenen Antikörpern durch eine Impfung ausgelöst. Das heißt, das Immunsystem lernt, Abwehrstoffe zu produzieren. Es gibt aber Menschen, die sind krank, deren Immunsystem ist krank, die lernen nicht, spezifische Abwehrstoffe zu produzieren, und diese können von im Labor hergestellten Antikörpern geschützt werden. Eine sogenannte Passivimpfung, ein Prinzip, das sehr lange schon benutzt wird, zum Beispiel auch bei anderen Infektionserkrankungen, die potenziell tödlich sind. Ein Beispiel dafür ist Tollwut, wer zum Beispiel von einem tollwütigen Tier im Urlaub oder auf der Reise gebissen wird, hat hier die Möglichkeit, dann im Labor hergestellte oder in Tieren hergestellte Abwehrstoffe verabreicht zu bekommen, um, wenn der Körper keine Chance mehr hat, noch eigene Antikörper zu bilden, geschützt zu werden. Und dieses Prinzip funktioniert auch bei SARS-CoV-2 und Covid-19 sehr gut. Man weiß, wenn man vorbeugend diese neutralisierenden Antikörper gibt, dann wird das Risiko schwerer Verläufe bis zu 90% reduziert. Es gibt aber Probleme. Zum einen sind diese Substanzen gelegentlich mit Allergien vergesellschaftet, obwohl sie sehr gut an den Menschen angepasst wurden. Also das Risiko im Vergleich zu früheren Präparaten sehr, sehr viel geringer ist. Und ihre Wirksamkeit ist leider beschränkt. Das heißt, man muss sie immer wieder geben, was bei einer aktiven Schutzimpfung so nicht der Fall ist. Deswegen ganz klar, aktive Schutzimpfungen sind immer zu bevorzugen. Klappt das nicht, dann besteht die Möglichkeit, bei relevant und schwer Immunerkrankten diese neutralisierenden Antikörper zu geben. Und seit dieser Woche steht uns eben auch wieder ein Präparat zur Verfügung.
Ist denkbar, dass man das irgendwann auch in anderer Form verabreichen kann, sodass man das eben zum Beispiel in Tablettenform eben auch zu Hause nehmen kann, ähnlich wie die PrEP bei HIV?
Nein, leider nicht, weil neutralisierende Antikörper müssen direkt in den Blutkreislauf gebracht werden. Das heißt, man kann sie nicht über den Magen einnehmen. Sie sind Eiweiß und würden dort mit der Magensäure des Magens verstoffwechselt werden. Aber diese Möglichkeit bestünde, um zum Beispiel neben der intravenösen auch als subkutan, also als Spritze unter die Haut verabreicht zu werden. Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie groß das Volumen ist, was eingesetzt wird.
Lassen Sie uns noch mal über das andere Präparat sprechen, das jetzt tatsächlich therapeutisch zur Verfügung steht und in Tablettenform eben eingenommen werden kann, Paxlovid. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wo das jetzt zur Verfügung steht und zum Einsatz kommt. Können Sie uns noch mal erklären, medizinisch, wie muss das verabreicht werden? Wie lange nimmt man das ein zum Beispiel? Ist das auch einmalig? Muss man das mehrfach nehmen?
Paxlovid wird als Tablettentherapie zweimal täglich über 5 Tage eingenommen. Das Wichtigste ist, muss vor allem in den ersten 5 Tagen nach Symptombeginn verabreicht werden. Das heißt sehr, sehr früh, wie alle spezifisch antiviralen Therapien, denn sie wirken nur, wenn sie das Fortschreiten der Erkrankung möglichst in der Frühphase der SARS-CoV-2-Infektion unterbinden können. Und Deshalb ist es wirklich wichtig, dass Menschen, die einen Risikofaktor eines schweren Verlaufs haben und durch Impfungen nicht wirksam geschützt sind, von dieser Therapiekenntnis haben. Heißt aber im Umkehrschluss auch, diese Option eignet sich nicht für die Allgemeinbevölkerung, denn Menschen ohne Risikofaktoren bzw. vollständig durch Impfung geschützte brauchen dieses Medikament nicht. Alle Studiendaten, die es dafür gibt, das sei zur Erinnerung nochmal hervorgehoben, sind bei ungeimpften Menschen gemacht.
Welche Nebenwirkungen können denn auftreten, wenn man dieses Medikament über 5 Tage nimmt?
Glücklicherweise sind Medikamente, die man in kurzer Zeit nimmt, meist sehr gut verträglich. Bei Paxlovid ist es so, dass im Wesentlichen gastrointestinale Nebenwirkungen, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall eine Rolle spielen können. Und ja, das sind an sich milde Nebenwirkungen. Das heißt, sie gehen vorüber und nichts davon bleibt.
Und gibt es Wechselwirkungen zu anderen Medikamenten, die ja wahrscheinlich Menschen mit einem gewissen Risikopotenzial tendenziell dann auch eher schon nehmen? Also muss man darauf achten, was bekommt der Patient eben sonst noch?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Paxlovid, weil dieses Arzneimittel muss, wir hatten darüber schon gesprochen, in der Leber an der Verstoffwechslung gehindert werden, damit es ausreichend wirksam bleibt. Man benutzt dafür einen sogenannten pharmakologischen Booster, der beeinflusst aber leider alle Medikamente, die über die Leber verstoffwechselt werden. Und das kann durchaus relevante Folgen haben. Zum Beispiel kann das Medikament nicht eingesetzt werden bei Menschen, die Blutverdünnungsmedikamente als Tablette nehmen, weil es hier zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommt. Aber wie bei jedem Arzneimittel sind Risiko und Nutzen sorgsam zu prüfen. Deshalb ist es verschreibungspflichtig. Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte kennen sich gut damit aus und wissen, wie dieses Arzneimittel sinnvoll zum Einsatz kommt.
Würde man auch merken, wenn ein Patient, eine Patientin auf das Mittel nicht reagiert, also wenn das einfach nicht wirkt?
Leider ist es bei den antiviralen Medikamenten so, dass sie so früh eingesetzt werden können, das heißt also so früh, dass noch kaum oder wenig Symptome bestehen und man kann daraus nicht auf die Wirksamkeit schließen, denn der schwere Covid-Verlauf tritt ja erst doch deutlich über einer Woche auf.
Gut, dann schauen wir nochmal auf das Pandemiegeschehen in der Gesamtheit. Wir haben auch das hier schon immer mal wieder thematisiert. Die Testkapazitäten werden nicht mehr aufrechterhalten in dem Maße, wie wir das über die ganze Phase der Pandemie kannten. Man setzt jetzt deshalb verstärkt auf die virologische Überwachung, die Surveillance. Herr Spinner, können Sie uns nochmal erklären, wie die ganz grundsätzlich funktioniert, wie sie auch schon in den vergangenen Jahren und vor der Pandemie bei der Influenza funktioniert hat?
Man nutzt ja das Konzept der sogenannten syndromischen Surveillance, denn was wir im Moment machen, dass wir ein sehr, sehr hohes Angebot an SARS-CoV-2-Testkapazitäten vorhalten, wird uns auf Dauer nicht gelingen. Das heißt, wir werden dann eben nicht mehr jede Infektion in der Allgemeinbevölkerung nachverfolgen, sondern wir werden uns vor allem auf sogenannte Stichproben konzentrieren. Und bereits vor der Pandemie gibt es eine sogenannte Arbeitsgemeinschaft respiratorischer Erreger, also eine Arbeitsgemeinschaft, die sich in ausgewählten Stichpunktarztpraxen damit beschäftigt, welche Erreger in einzelnen wenigen ausgewählten Menschen zu Atemwegserkrankungen führen. Diese Daten veröffentlicht das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage und natürlich spielt dabei SARS-CoV-2 eine Rolle. Übrigens in der aktuellen Stichprobe nicht mal jedem zweiten Fall, was eben auch heißt, dass andere Erreger wie die Influenza, humane Metapneumoviren und viele andere zurückgekommen sind, eine Rolle spielen, völlig klar. Denn die Kontaktreduktion wird ja mehr und mehr aufgegeben. Das heißt, auch die anderen Erreger verbreiten sich wieder weiter. Und auch hier ist es nicht sinnvoll, jeden einzelnen Menschen zu untersuchen. Es wäre auch schlichtweg nicht notwendig. Durch diese kleine Stichprobe gelingt es aber dennoch, dass wir ein ganz gutes Bild des allgemeinen Infektionsgeschehens abschätzen können. Und die Kollegen des Robert-Koch-Instituts haben jetzt eine neuerliche Preprint-Arbeit veröffentlicht, bei der sie dieses Verfahren auch auf SARS-CoV-2, also Covid-19, anwenden und zeigen können, dass es genauso wie bei anderen respiratorischen Erregern funktioniert. Das heißt, mit Blick auf die nächste Winterwelle werden wir wahrscheinlich keine so viel hohen Testkapazitäten mehr haben, sondern eher in ausgewählten Stichproben auf oder Stichproben ziehen, um Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen ziehen zu können.
Das heißt, die Inzidenz der Fälle, die zum Beispiel mit schweren Atemwegsinfektionen im Krankenhaus landen, die wird auch bisher schon berechnet. Und da ist jetzt Covid-19 mit eingeschlossen. Und das heißt, damit können Sie im Prinzip auch dauerhaft eben die Covid-Fälle mit erfassen.
Ja, im Grunde ja. Aber ich glaube, die Frage, die wir uns auch mit Blick auf den nächsten Winter stellen müssen, ist, ob wir wirklich jeden Covid-Fall erfassen wollen, ob wir nur die in den Kliniken erfassen wollen, ob wir jede SARS-CoV-2-Infektion oder nur die Covid-Erkrankungen erfassen wollen. All dies sind Fragen, die müssen dann geklärt werden. Denn es muss ja auch besprochen werden, was mit diesen Zahlen dann tatsächlich geschehen soll, also wozu sie erhoben und wozu sie zur Steuerung genutzt werden.
Das ist insofern eine interessante Frage, weil wir ja immer noch momentan auf die Inzidenzen gucken und wir sehen jetzt aktuell zum Beispiel, dass die Inzidenzen bei den über 60-Jährigen gerade wieder steigen und die Frage ist aber ja, wie wichtig ist so eine Information für Sie zum Beispiel in der Klinik? Beobachten Sie das auch? Müssen Sie solche Zahlen kennen oder sagen Sie, die kommen für uns ohnehin dann immer letztlich zu spät, um dann noch irgendwie dann wirklich reagieren zu können?
Nein, keinesfalls. Ich bin mir dieser Zahlen sehr bewusst und hatte sie auch vor der Pandemie bereits regelmäßig im Auge, denn es gibt zwei Aspekte, die daraus abzuleiten sind. Zum einen sind die Erkenntnisse der verbreitenden Erreger ganz wichtig, um Menschen vor allem mit Immunschwäche dezidierte Impfempfehlungen geben zu können, so wie wir eben auch Immunschwachen, zum Beispiel Menschen mit HIV oder älteren Menschen, zuvor empfohlen hatten, sich regelmäßig Grippe impfen zu lassen. So kommt es zum Zweiten auf das Infektionsgeschehen auch in unserer Region an, denn abhängig davon müssen wir Isolations- und Testmaßnahmen einleiten. Zum Beispiel gerade während schwerer Influenza-Saisons kommt es ja darauf an, Influenza-Fälle rechtzeitig zu erkennen, damit es nicht zur unkontrollierten Ausbreitung innerhalb Kliniken kommt, denn auch nicht infizierte Patientinnen und Patienten sollen geschützt werden.
Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für die Antworten auf die Fragen dieser Woche und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie gesund.
Ich danke Ihnen, Frau Czerwinski. Bleiben Sie gesund.